Herzlich willkommen zur 6. Folge von Techno Stillleben. Rausch und Technokultur sind nicht nur in Berlin eng verwoben, den sicheren Substanzkonsum gibt es aber nicht, weder bei Alkohol noch bei Ecstasy. Welche Möglichkeiten bestehen, sicherer zu konsumieren? Welchen Einfluss haben unterschiedliche Settings, wie der illegale Bunker-Rave, das offizielle Goa-Festival im Wald oder das Rockkonzert im Club auf die Gestaltung eines Safer Space, vor allem im Hinblick auf Drogenkonsum? Und warum passen für manche ClubgängerInnen Drogen und Party überhaupt so gut zusammen? Darüber sprechen wir mit Andrea Piest von Sonar Berlin. Die Musik kommt heute von Crowds, einem Duo aus den Reihen von Sonic Ground.
Herzlich willkommen zur Techno-Stillleben, die Folge Nummer 6. Heute in nicht ganz traditioneller Runde. Rechts von mir sitzt Johann. Hallo Johann. Links sitzt Arne. Und mir gegenüber Andrea. Herzlich willkommen, Andrea.
Hallo.
Andrea Piest, du arbeitest bei einer sehr interessanten Initiative, über die wir heute reden wollen. Aber erstmal zu dir. Möchtest du dich mal kurz vorstellen und dann reden wir über Sonar Berlin, das Projekt, wegen dem wir dich eingeladen haben.
Ja, also erstmal ganz lieben Dank für die Einladung und schön, auf dem Sonntag heute hier sein zu können. Das ist echt schön. Ja, mein Name ist Andrea, habt ihr gerade schon gesagt. Ich wohne schon eine ganze Weile in Berlin, arbeite hier für einen relativ großen Suchthilfeträger, Notdienst Berlin, und habe da einige Jahre eine Drogenberatungsstelle geleitet, der Drogennotdienst. Der ist so 365 Tage im Jahr geöffnet, bietet so ein Fulltime-Programm. Was mache ich jetzt so? Jetzt arbeite ich seit 2018, also Geburtsstunde an für Sonar Berlin und entwickle für den Notdienst Projekte, unter anderem gerade so ein bisschen Straßensozialarbeit im Tempelhof Schöneberg und baue so eine Art Kontaktcafé in der Nähe vom Neulendorfplatz auf, wo man ja so reindroppen kann, wie man gerade so ist und sich Unterstützung holen kann. Genau.
Ja, also es ist mir in deiner E-Mail-Signatur das erste Mal aufgefallen, da stehen drei Dinge hintereinander. Das erste ist dieser Drogennotdienst. Genau. Das ist ein Verein, der sich um, was ist das genau, Erste Hilfe oder Aufklärung oder ist es?
So ähnlich. Also es ist ein eingetragener Verein, wir sind ein e.V. Und den Drogennotdienst gibt es seit 1984, also eigentlich so seit dem Zeitpunkt, wo sich die sogenannte Sucht- und Drogenhilfe professionalisiert hat. Das war ja eher am Anfang so mehr Selbsthilfe oder so eher fürsorglich. Und Ende der 70er, Anfang der 80er hat sich das Ganze eher so professionalisiert, richtig mit Qualitätsmanagement, Checklisten, fachliche Standards, muss da auch auf jeden Fall sein. Und und der Träger ist dann nach und nach gewachsen. Erst nur die Beratungsstelle, jetzt sind wir mittlerweile fast 200 Mitarbeitende in Berlin mit unterschiedlichen Projekten. Und der Schwerpunkt ist eigentlich die Unterstützung von heroingebrauchenden Menschen, also die im Alltag zu unterstützen, wieder Teil unserer Gesellschaft, wie auch immer man das definieren möchte, sein zu können, in Substitution vermittelt zu werden, um nicht mehr kriminell sein zu müssen. So in die Richtung geht es. Und was mir am Drogennotdienst halt bis heute so gefällt, ist, dass es eine Beratungsstelle ist, die nicht sagt, du bist motiviert, wenn du Termine einhältst und das tust, was wir sagen, sondern du kommst halt einfach so, wie du bist und sagst, was du brauchst und wir gucken dann, ob es an diesem Tag für dich eine Unterstützungsmöglichkeit gibt und dabei steht halt Überlebenssicherung tatsächlich im Vordergrund, also Schlafplätze, zur Not auch ein Schlafsack, Spritzbesteck, überhaupt saubere Konsumutensilien, Aufklärung, so dass man in der Lebenssituation, in der man sich gerade befindet, Unterstützungsmöglichkeiten bekommt, dass es nicht noch schlimmer wird. Und wenn man dann sagt, ich will das alles so nicht mehr, dann gucken wir halt zusammen, was es da so für Mittel und Wege gibt, um da rauszukommen. Und dadurch ist es ein sehr kreatives Arbeitsfeld, sehr herausfordernd, aber auch unglaublich kreativ und ich mag es nach wie vor gern.
Das führt jetzt ein bisschen weg von dem Thema, worauf wir uns heute konzentrieren wollen. Ich hatte es eben schon erwähnt und du glaube ich auch, Sonar Berlin ist das Projekt, in dem dieser Notdienst Berlin Verein mit teilnimmt und du arbeitest dann auch im Rahmen von diesem Projekt mit. Andere Projektmitglieder sind zum Beispiel die Clubkommission in Berlin und der Eclipse-Verein, den vielleicht der eine oder die andere von Festivals kennt. Und das wird auch so ein bisschen der Rahmen sein, über den wir heute mit dir reden möchten. Magst du noch kurz sagen, wie du zu dem Thema gekommen bist, dass du dich da engagierst?
Also zu Sonar gehören noch zwei mehr Unternehmen. Also eigentlich ist es so, dass es eine Ausschreibung gegeben hat 2018 vom Land Berlin. Wir wollen gerne irgendwie was machen. Also es ist ein Angebot, was direkt vom Land Berlin gefördert wird. Das ist ein bisschen was Besonderes, finde ich.
Da wollen wir auch noch drüber reden.
Ja, und der Notdienst hat sich zusammen mit Fixpunkt, der Clubkommission und Vista, der andere große Suchthilfeträger in Berlin, die auch viele Beratungsstellen hier haben, beworben. Und dann haben wir sozusagen die Ausschreibung gewonnen. Und Eclipse ist als unterstützender, eingetragener Verein dabei, weil wir einfach drauf setzen wollen, dass Fachpersonal zusammen mit clubaffinen, gut ausgebildeten Leuten zusammenarbeitet. Und dazu gekommen ist, also wie bin ich dazu gekommen? Also ich bin mit, war illegal. Das waren illegal organisierte Raves. Damit bin ich eigentlich groß geworden. Ich komme von Usedom. Da gab es nicht so viele Möglichkeiten, wegzugehen. Es gab eine Großraumdiskothek ohne Führerschein. Und dann wollte man da auch nicht unbedingt hin. Das war nicht so das, was ich mochte. Also selten war ich da. Und dann gab es halt nicht so viel. Und jetzt war ja gerade Himmelfahrt. Musste ich ganz doll dran denken, weil Himmelfahrt war eigentlich immer so der Start für unsere für die Open-Air-Partys dort. Und dann haben wir uns halt ein Notstromaggregat ausgeborgt und zwei Turnies dahingestellt und dann haben dann halt Freunde aufgelegt und man hat Getränke besorgt und dadurch, dass wir nie Zulassungen gekriegt haben, um Open-Airs irgendwie anzumelden, haben wir es halt viele Jahre illegal in den Bunkeranlagen dort Richtung Peenemünde gemacht.
Welche Jahre waren das? Also grob.
Also so richtig viel beteiligt war ich so 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, so in der Riege bis 2012. 2012 bin ich nach Berlin gezogen, dann ist das so ein bisschen ausgeebbt und ich bin noch lange Jahre tatsächlich danach dann auch zum Herrentag noch hochgefahren. Meeresrauschfestival zum Beispiel stammt auch so ein bisschen nicht aus dem Melting Pot, nenne ich es mal, aber es war die ähnliche Community. Mikey ist ja aus Neubrandenburg, aber hat halt auch viel auf Usedom gewirkt und man kannte sich dann halt und hat halt Sachen zusammen gemacht.
Ja.
So kam ich erstmal überhaupt zur elektronischen Tanzmusik, wenn man es so nennen möchte. Und was mich damals halt echt immer so ein bisschen bewegt hat, ist, wenn dann doch mal irgendwie was passiert ist, man ist halt irgendwo in der Walachei und jemand stürzt und fällt in eine Scherbe rein oder man hat sich dann doch mal überdosiert, weil Substanzkonsum war da auf jeden Fall voll dabei. Was, wenn da was passiert wäre, das wäre gar nicht so easy gewesen mit Rettungswagen rufen und dann kriegt man eine Anzeige. Polizei kam ja auch häufiger und hat dann die Veranstaltung aufgelöst. Ich habe dann, als ich angefangen habe in der Drogenhilfe zu arbeiten, in der Drogenberatungsstelle, damals noch in Dresden, mitbekommen, dass es auch so Partyprojekte gibt, die nicht verurteilend sind. Das waren damals die Drug Scouts, das war auch der Träger, für den ich tätig war im Suchtzentrum Leipzig. Und fand das total cool, dass es halt so auf Augenhöhe ist, akzeptieren. Das war damals noch gar nicht so etabliert, auch nicht in der Hochschule beim Sozialarbeitsstudium. Dann habe ich hier in Berlin von BEST gehört, das ist ein Angebot von Fixpunkt, war bundesweit von Bundesmitteln finanziert, richtig mit einem Konzept, wie man Clubbetreibende schult, also noch einen Schritt weiter als Aufklärung. Und dann kriegt man das ja auch mit auf Festivals, Psycare von Eclipse und fand das einfach wahnsinnig toll. Und dann kam diese Ausschreibung, von der man ja dann vorher schon so hört im Buschfunk, dass es das geben wird. Und dann war das für mich so die Chance, so einen Wunschtraum umzusetzen. Ich habe damals tatsächlich sogar meine allererste Hausarbeit in Rostock an der Uni zum Thema Substanzkonsum und Techno geschrieben. Mich fasziniert es einfach. Also die Vielfalt der Szenen, was man alles so machen kann. Und so kam das dann. Und dann haben sich quasi Menschen, die sich unglaublich für diese Szene begeistern können, das sind ja nicht nur ich, das sind alle so nah Kolleginnen und Kollegen, zusammengetan, um was zu machen. Mitteln vom Land Berlin. Das ist so für uns nach wie vor so, Jetzt, also es geht voran und die Stadt will das auch. Das ist für uns sehr toll.
Das war 2018, hast du gesagt. Ne?
Ja.
Dann habe ich wahrscheinlich recht kurz danach auch das erste Mal von euch mitbekommen. Das war im Sisyphos, da gab es einen Stand. Ich weiß nicht, ob es ein Partyabend war oder ob das der Flohmarkt war, den wir
da. Das war Age of Recreation.
Genau.
Ja, ich erinnere mich gut.
Da gab es dann erstmal so einen Stand von Sonar Berlin und die haben so kleine Päckchen, Partypacks verteilt und das habe ich mir dann angeguckt und da stand dann drauf, irgendwas von Senatsförderung. Und dann war ich erstmal beeindruckt, weil das ist ja, sind ja zwei Dinge, die man nicht unbedingt zusammenbringen würde. 2018 ist ja jetzt auch 2 Jahre nach der Abgeordnetenhauswahl gewesen. Das heißt, es hat ein bisschen Vorlauf gehabt, auch innerhalb der Regierung hier wahrscheinlich. Magst du darüber ein bisschen erzählen, wie das dazu kam? Also, und wie vor allem diese Förderung durch das Land Berlin dann passiert ist. Das ist ja, das würde man ja erstmal so nicht erwarten und das passiert gar nicht. Also in anderen Bundesländern wäre das wahrscheinlich heute noch undenkbar.
Ja, du wirst lachen. Also Bayern hat auch ein vom Land gefördertes Partyprojekt, falls du darauf anspielst.
Das hätte ich jetzt wirklich nicht erwartet.
Mindzone. Kann ich auch echt empfehlen. Wie kam es dazu? Also normalerweise ist es ja so im sozialen Bereich oder im Gesundheitsbereich, dass ein Bedarf festgestellt werden muss, also beispielsweise durch eine Studie. Das war bei Sonar auch so. Da gab es den Supra-Survey, der ist von der Charité durchgeführt worden. Da wurden Menschen, die beispielsweise in der Schlange vor den Clubs stehen, zum Substanzkonsum gefragt. Und das ist dann die Grundlage dafür, dass man Mittel erstmal so die Berechtigung ist auch falsch ausgedrückt, dass man erstmal zeigen kann, hey, hier ist Handlungsbedarf. Und das wussten wir vorher schon, das hat auch das Land Berlin vorher schon anerkannt und da gab es auch im Vorfeld schon Gespräche. Fixpunkt hatte ja auch das kleine Partyprojekt, die waren auch regelmäßig auf Infoständen, haben über Best auch versucht viel zu schulen. Das war auch bundesweit gelobt auf jeden Fall, auch von der damaligen Drogenbeauftragten. Da gibt es auch so noch Dokumentationen, Fotos und so. Die Studie... Also dieser Supra-Survey, der hat dann einfach eindeutig nochmal gezeigt, wie sehr sich der Konsum auch von anderen Städten unterscheidet. Also beispielsweise, dass Ketamin in Berlin wesentlich häufiger konsumiert wird im Party-Setting als vergleichsweise in anderen Städten. Und das war dann halt eine sehr gute Begründungsgrundlage, um zu sagen, hier reicht halt nicht einfach ein Präventionsangebot mit Safer-Use-Materialien oder sonstigen, sondern halt richtig rausgehen, in die Clubs gehen, die clubbetreibenden Schulen und irgendwie alles so ein bisschen mit abdecken. So von der Förmlichkeit ist es so, dass erstmal Mittel in einen Haushalt reingestellt werden müssen. Das muss nicht explizit für ein gesondertes Projekt sein. Im Fall von Sonar war es so. Das nennt man dann strukturelle Prävention in besonderen Lebenswelten. Und manchmal gibt es dann sogar schon so einen Projekttitel. Das sind dann auch immer so ganz abgefahrene Sachen wie Drogennotdienst, weiß ich aus dem Kopf. Das ist P408. werden Konzepte geschrieben, Ausschreibungen werden gemacht und dann geht's halt los. Manchmal steht das Geld jahrelang im Haushalt und kann nicht abgerufen werden, wie beispielsweise beim Drug-Checking. Da ist es ja auch so, steht schon seit Jahren im Haushalt und kann aus bestimmten Gründen nicht abgerufen werden.
Es ist, als könntest du unsere Notizen hier lesen, weil Drug-Checking ist wirklich genau der nächste Punkt. Ich habe da kurz recherchiert zu und bin sehr schnell über den Namen Eve and Rave gestolpert. Das war Mitte der 90er die erste Drug-Checking-Initiative in Deutschland, wenn ich das richtig erinnere.
Ja. Wollen wir vielleicht ganz kurz erwähnen, was Drug-Checking bedeutet?
Ach so, ja, klar. Möchtest du es erklären oder soll ich?
Oh, mach du. Ich kann dich ja gerne ergänzen.
Also Drug-Checking ist... anonymisiertes Analysieren auf chemischer Ebene von den Substanzen, die so im Umlauf sind, dass man die irgendwo abgibt oder einschickt, eine oder ein Teil von den Substanzen, die man hat, und dann kriegt man irgendwo auf einer öffentlichen Liste das Ergebnis und dann weiß man, wie hoch die dosiert sind oder ob die verunreinigt sind oder ob die giftig sind, und weiß dann einfach, was man da eigentlich gekauft hat, weil es ist ja ein illegaler Markt und es gibt ja keine anderen Möglichkeiten zu wissen, was man da wirklich kriegt.
Ja.
Genau, also Eve and Rave Mitte der 90er in Kooperation mit Holland oder holländischen Initiativen oder davon inspiriert, sagen wir mal so, aber das weißt du sicher besser.
Na, so ganz auswendig kann ich es nicht. Ich weiß aber auch Eve and Rave auf jeden Fall, ich glaube 93 oder 94, auch so im Zuge der Love Parade, weil es halt immer mehr geworden ist und weil es ja auch tatsächlich Zwischenfälle gab. 90er waren zwar die Pillen noch nicht so hoch dosiert, aber die Leute waren ja viel unerfahrener. Einen ganzen Tag draußen in der prallen Sonne, wenig Wasser, da gab es ja die meisten Kreislaufzusammenbrüche, die dann halt auch durch die Medien gegangen sind. Und Eve and Rave wollte nicht nur Drug-Checking machen oder macht bis heute, wollte nicht nur das tun, sondern auch tatsächlich einfach informieren über Wirkweisen von Substanzen, Mischkonsum, was muss ich beachten, also ganz normaler Verbraucherschutz. Also gäbe es das BTM nicht, wäre das eigentlich genau das. Leute aufklären und emanzipieren, eine Autonomie schaffen, dass man für sich eine gute individuelle Entscheidung treffen kann. Das war genau der Ansatz.
BTM das, ist
das Betäubungsmittelgesetz. Mhm. Genau, und dem ist dann relativ schnell ein Riegel vorgeschoben worden und die Schweizer Kolleginnen Eve and Rave Schweiz, die haben dann noch mit mehr Manpower versucht, es aufrechtzuerhalten, ist dann in der Schweiz auch gekippt. Da gab es aber eine etwas größere Lobby und die konnten es ja dann auch wieder einführen. Also in der Schweiz gibt es es nach wie vor, auch in mehreren anderen europäischen Ländern, bei uns noch nicht. Und das ist eigentlich genauso, wie du gesagt hast. Also es gibt unterschiedliche Methoden, das zu tun. Einmal nur festzustellen, was drin ist, also ob der Wirkstoff überhaupt drin ist, den du haben möchtest. Und dann gibt es noch eine Methode, die dauert etwas länger. Da kann man dann tatsächlich auch sehen, wie viel drin ist, also wie viel Wirkstoff. Und dann gibt es ganz viele Modelle mit hingehen, mit auf der Party sein, mit per SMS zugeschickt kriegen, alles Mögliche. So, das machen die Projekte dann für sich selber so.
Und dafür ist jetzt auch seit Jahren schon Geld eigentlich bestimmt, aber es kommt einfach nicht dazu, dass das verwendet wird, weil es rechtliche Hürden gibt, Drogen zu handhaben oder illegale Substanzen zu handhaben?
Also die erste Hürde, das haben sie auch in den 90ern bei Eve and Rave Berlin benutzt, ist halt in dem Moment, wo ein Sozialarbeiter, Sozialarbeiterin oder ein Laborant, Pharmazeut, je nachdem wer das macht, die Substanz in die Hand nimmt, besitzt er oder sie die ja und macht sich in dem Moment strafbar. Dafür gibt's aber nicht ein Gesetz, aber eigentlich schließt man dann so eine Art Abkommen mit den Justizbehörden, dass das in dem Moment keine Strafverfolgung nach sich zieht. Und in den 90ern hat man das als Vorwand genommen, um einen Riegel vorzuschieben, dass es das nicht mehr gibt. Aber im Zuge der entstehenden Drogenkonsumräume, beispielsweise für Heroingebrauch, hat sich dann da eigentlich eher so eine Handhabung entwickelt. Das ist ja auch bis heute so, dass beispielsweise nicht von einer Drogenberatungsstelle gefahndet oder beschattet oder verhaftet wird, weil das hindert ja einfach dann die Menschen daran, sich Unterstützung zu holen und das funktioniert. Soweit sind wir beim Drug-Checking Berlin auch schon, dass das geregelt ist. Aber es fehlt, also ich muss da ein bisschen aufpassen, weil ich nicht so super gut bis ins Detail informiert bin, weil das drei andere Träger machen. Also Vista, die Schwulenberatung und Fixpunkt. Die Idee dahinter ist, drei Szenen abzudecken. Fixpunkt, einmal niedrigschwelliger, drogengebrauchender Bereich für Heroin, Kokain. Dann Schwulenberatung, dass wir LGBTQ-Community gut abdenken, gerade was Crystal und G betrifft. Und Vista, dann der, ich nenne es mal heteronormative, normale Club-Techno-Drogenkonsum. So, und genau, das war ein kurzer Ausflug. Genau, die haben sich zusammengeschlossen, machen das. Dann fehlt eine Personalie, die war nicht besetzt. Dann gab es das Labor nicht, was halt zu dem Geld, was zur Verfügung stellt, die Substanzen analysieren kann. Das gibt's jetzt alles. Und jetzt gibt's noch eine letzte Hürde. Ich weiß, dass die behördlich ist. Ich weiß aber nicht im Detail, was es ist, woran es jetzt scheitert. Also das Personal ist da, das Geld ist da, die Räumlichkeiten sind da, der Pharmazeut, es ist alles da. Nur das, ja.
Okay. Es macht ja Hoffnung, dass es dann auch bald bei uns stattfinden kann.
Ich gehe mal davon aus, mit den Wahlen jetzt im Herbst, dass es dann spät, also der Druck ist ja auch da. So,
das ist ja auch einfach sehr sinnvoll.
Ja.
Vielleicht mal ein bisschen konkreter zu eurer Arbeit. Also du hast schon erwähnt, ihr macht Schulung für Personal oder Veranstalter. Ihr habt die Infostände. Auf diesen Infoständen hat Anne erwähnt, gibt es diese Partypacks. Wie kann ich mir das vorstellen? Was ist da so drin? Und
also wir haben angefangen mit diesen sogenannten Sonar-Party-Packs. Das sind eigentlich Sniffing-Packs. Da ist alles drin, was du für den etwas sichereren, weil den sicheren Konsum gibt's nicht, für den etwas sichereren Konsum brauchst. Also Ziehpapier. Wir haben mit Röhrchen beispielsweise gestartet, fanden das dann nicht so umweltbewusst, beziehungsweise die waren auch relativ scharfkantig. Und dann haben wir Ziehpapier eingeführt. Da ist in mehreren Sprachen draufgedruckt, dass du halt immer dein eigenes Röhrchen aus diesem Papier falten, rollen sollst, danach wegschmeißen sollst, damit du nicht Rückstände von einer anderen Substanz beispielsweise konsumierst. Und vor allen Dingen, dass du dich vor übertragbaren Krankheiten schützt. Das muss ja nicht immer gleich Hepatitis sein. Und es kann tatsächlich sein, dass man durch Röhrchenteilen sich mit Hepatitis infizieren kann. Wenn man eine kleine Verletzung hat in der Nase beispielsweise und heilt dann. Das geht alleine um so eine Sachen wie Herpes und eine Erkältung. Also so ein Geldschein, überlegt mal, wie viele Hände geht der? Und wenn das nicht die erste Leine ist, die man zieht an dem Abend und die Nase vielleicht dann schon so ein bisschen wund ist und man hatte vielleicht gerade eine Erkältung oder es ist Winter, trockene Luft, das geht halt voll schnell. Und wer will denn das? Also so ein Nasenherpes. Deswegen machen wir das. Und dann ist dann eine Kochsalzlösung drin, so ein kleines Plastikfläschchen, womit man danach dann die Nase reinigen kann, ein Taschentuch und ein Alkotupfer, um die Ziehunterlage beispielsweise sauber zu machen. Von einer Clubtoilette ziehen ist ja auch nicht so schön.
Kann man auch den Geldschein nehmen dann.
Genau. Das macht dann den Braten auch nicht mehr fett. Ja, das stimmt. In die Richtung. Und wir sind jetzt gerade dabei, das einfach auszubauen. Es gibt mittlerweile schon ein G-Pack, also so, dass man G gut dosieren kann mit einer Glaspipette. Dann kommen jetzt demnächst auch Bömmchen-Packs für den oralen Konsum. Das sind vegane, sich auflösende Leerkapseln, also wo man eigentlich einen medikamentösen Wirkstoff drin hat. Und da könnte man beispielsweise seine Ecstasy-Tablette ein bisschen klein hacken oder MDMA und dann ist halt eher schlucken. Das ist wesentlich besser für die Nasenschleimhäute. Unterschied ist halt, dass die Wirkung setzt halt etwas später ein. Das muss man wissen. Und man hat halt nicht diesen scharfen Peak es geht halt nicht so schnell. Dann muss erst verdaut werden.
Bömmchen sind oral eingenommene, genau, in Kapselform, manchmal gemischte Substanzen.
Genau, na das, was du eigentlich beispielsweise ziehen würdest, kannst du dann halt da reinfüllen und schlucken und dann löst sich das langsam auf und geht dann über die Magenschleimhaut in deine Blutbahn. Ja. Und man spricht dann von Fluten, das flutet dann halt leichter an, als wenn du das ziehst. Da geht es ja viel, 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 viel schneller. Mhm. Genau.
Okay, also so viel zum Partypack, dass ihr dann wirklich dem Feiervolk in die Hand drückt. Auf Partys oder anderen Veranstaltungen. Eben schon kurz die Workshops erwähnt und die Schulungen für das Personal. Mit Personal sind wirklich die Menschen gemeint, die im Club arbeiten, an der Bar, an der Tür.
Ja, also eigentlich alle Leute, die irgendwie was mit Veranstaltungen zu tun haben. Also in Berlin kannst du ja auch diese Free-Open-Air-Geschichten veranstalten, kannst ja dein eigenes Open-Air, ohne dass du irgendwie einen Club hast, anmelden, die schulen wir auch. Also jeder, der irgendwie eine Party machen möchte, jede Crew, die von Berlin aus Veranstaltungen plant, sei es professionell oder einfach nur im Hobbykontext, kann uns ansprechen, ist kostenfrei. Da gibt's klassische Schulungsbausteine, beispielsweise für die Tür, für die Bar einfach nur Drogennotfalltraining beispielsweise ganz dezidiert. Und wir machen dann in der Regel eigentlich wie so eine Art kleines Assessment, fragen einfach, was macht ihr so für Veranstaltungen, wie viele Leute sind da, wie ist die Gruppe so gemischt, wer kommt bei euch zu Besuch, habt ihr Probleme, was läuft gut? Und dann stricken wir daraus eigentlich so entweder ein Basisschulungsprogramm oder man guckt halt sich ganz dezidiert Sachen an, wie beispielsweise Drogennotfalltraining. Und für die Free Open Airs haben wir richtig so Checklisten entwickelt, weil das ja häufig so aus dem Hobbykontext rauskommt oder man macht es einfach nicht so oft oder man macht es neben dem Beruf. Und das soll von uns einfach so eine Unterstützung sein, einmal zu gucken, hey, welche Kompetenzen haben wir beispielsweise in der Crew? Also machen wir richtig Vorschläge, wer ist fit in Awareness? Wer kann gut organisieren? So, da empfehlen wir dann, dass es eher so dann Leute sind, die dann alles, was so Rettungskette oder sowas ist, organisieren. Und dann haben wir richtig so Listen, wo man dann selber erstmal den eigenen Status quo erheben kann. Also wie fit fühle ich mich, dann kann man eine Score richtig ausrechnen für die einzelnen Bereiche und weiß dann erstmal, wo man steht, so für sich. Und weiß auch, wie man die anderen so einschätzt. Und so kommt man viel besser dann in der eigenen Crew auch in Austausch. Weil das kennt ihr ja vielleicht auch, dass man sich so bei den Themen, die einem am Herzen liegen, da verfitzelt man sich dann so ein bisschen und verliert Sachen aus dem Blick. Und das soll von uns einfach so eine Unterstützung sein, dass so die wichtigsten Dinge, die immer geregelt sein sollten, Zugang zu Wasser, Zugang vom Rettungswagen, Schattenmöglichkeit, ein Chill-Space, was macht man, wenn Notfall passiert, dass das einfach mal besprochen wird. So. Genau, und da unterstützen wir dann einfach.
Das ist die sogenannte Psycare.
Nee, das ist nochmal was anderes.
Das ist, wenn ihr das selber ausführt auf Veranstaltungen, oder?
Psycare machen wir ganz selten. Wir schulen aber für Psycare, weil dafür haben wir einfach die personellen Ressourcen nicht. Psycare würde tatsächlich bedeuten, das ist das, was Eclipse beispielsweise auf der Fusion macht, wo du dann wirklich so einen richtig großen Bereich hast, wo man gezielt hingehen kann, wenn man merkt, man hat jetzt gerade nicht so einen schönen Turn und braucht ein geschütztes Umfeld mit weniger Reizen. Und wenn es ganz blöd ist und man große Schwierigkeiten hat, beispielsweise einen psychedelischen Trip gerade gut zu verarbeiten, dann gibt es auch nochmal extra Bereiche mit besonders wenig Reizüberflutung und dann hast du auch eine 1-zu-1-Betreuung. Und das können wir mit den Mitteln, die wir zur Verfügung haben, gar nicht leisten. Also es sind wirklich, das sind jetzt nicht mehrere hunderttausend, so viele sind wir auch gar nicht, die das machen. Und wir haben uns einfach überlegt, wir fokussieren uns auf das, was es gerade noch nicht so viel gibt und kooperieren dann lieber mit den Menschen, die das andere machen, was wir personell einfach nicht schaffen. Und genau so klappt das eigentlich ganz gut.
Das heißt, eure Stoßrichtung ist mehr so die Breitenbildung, nenne ich es jetzt mal. Das,
genau.
Das kann ich mir richtig gut vorstellen, dass so eine Open-Air-Crew sehr genau weiß, welche Stecker und welche Kabel sie braucht und welche Anlage sie da stehen haben möchte. Aber wer denkt schon an den Notfall von irgendwelchen Leuten, die man im Zweifel nicht kennt und auf dem Schirm hat, die dann plötzlich vor einem stehen. Was macht man dann?
Oh, das muss ich echt kurz korrigieren. Da war ich selber total freudig überrascht. So, das hat sich ein bisschen gewandelt, finde ich. Weil das, was du gerade gesagt hast, das kenne ich von früher auch noch genauso. Und wir haben vor ein paar, ich glaube vor noch nicht mal 2 Wochen, haben wir mit der Clubkommission zusammen, mit der Awareness Akademie der Clubkommission zusammen, die Free Open Air Leute geschult. Das war halt so ein kompletter Schulungstag zu Awareness und Gesundheitsthemen. Und haben diese Checkliste da vorgestellt, da war die noch ganz neu. Bevor wir was dazu gesagt haben, haben wir einfach mal so abgefragt, so Kleingruppenarbeit gemacht, Workshops. Da war fast alles dabei. Also das war richtig, richtig cool. So, da hat sich ein bisschen was geändert, finde ich, was so Gesundheitsaspekte betrifft, dass das viel mehr in den Fokus gerückt wird. Und gerade bei so Crews, die nicht professionalisiert arbeiten, sondern das aus Spaß an der Freude machen, da hast du einen anderen Drive tatsächlich. Das hat sich echt verändert. Das fand ich sehr schön.
Das erübrigt dann auch meine nächste Frage. Ich wollte fragen, wo denn die größten Defizite danach sind, wo die blinden Flecken sind. Aber die scheinen sich ja zu verkleinern. Das ist ja sehr erfreulich.
Ich glaube, das ist auch crewabhängig.
So. Ja, sicherlich. Das klingt jetzt alles sehr harmonisch. Mich würde mal interessieren, ob es vielleicht auch negative Gegenreaktionen gab aus Club-Richtung oder VeranstalterInnen-Richtung oder auch so eben die Hobby, den Hobbybereich, sagen wir mal. Gab es irgendwie Vorurteile, die ihr ausräumen musstet oder Leute, die das Thema gar nicht erst ans Bein binden wollen?
Ja, also so von Clubseite oder auch Feierleute gar nicht. Also Riesenbegeisterung und endlich und toll. Aber was uns natürlich immer wieder vorgeworfen wird, das wird fast allen akzeptierenden Angeboten vorgeworfen, ist so dieser Aspekt, wir fördern Drogenkonsum. So, wir geben erst so die richtige Anleitung, wie es so richtig geht. Und das kommt eigentlich immer mal wieder. Nicht wo wir uns so routiniert bewegen, Clublandschaft halt selten. Das ist eher so breite Öffentlichkeit, weil es da manchmal einfach, ich glaube, da fehlen die Berührungspunkte auch einfach, dass das durchsickert, dass Wissensvermittlung nicht gleich Anleitung ist. Also, ja.
Ja, das ist so das klassische Gegenargument, oder wenn man es den Leuten erklärt, dann befeuert es sie ja gerade erst dazu. Aber es spricht eigentlich eher dafür, dass diese Leute, die diese Argumente machen, nicht so oft einen Club von innen sehen, weil.
Genau, ja. Dachte ich gerade so.
Das Thema ist einfach da und das kann man finden, wie man möchte, aber da kann ja eigentlich nur mehr Bildung nur helfen dabei, die Risiken zu minimieren, die gehen nicht weg, das hast du auch schon gesagt, die wird man nicht los, aber man kann auf jeden Fall was an der Situation verbessern.
Ja, und ich glaube, man muss auch immer im Hinterkopf bleiben, wenn du damit aufwächst, dass es legale und legalisierte Substanzen gibt. Das macht auch schon was im Kopf. Und wenn man Menschen, die sich nicht in dieser Lebenswelt bewegen oder gar keine Schnittpunkte damit haben und in der Regel Nikotin und Alkohol konsumieren und so bei Cannabis, okay, muss ich selber nicht machen, aber ist in Ordnung. Das ist ja so eigentlich die breite Meinung. Und wenn du denen dann erzählst, ja, wir gehen in den Club und geben Verpackungen aus, damit du eine Substanz gesünder konsumieren kannst oder risikoärmer konsumieren kannst, von der du stirbst, wenn du sie mit Alkohol mischt, also G beispielsweise. Das kann ich schon verstehen, dass das für manche einfach befremdlich ist und man oft hilft es dann einfach zu erklären, dass es da einfach so ein Dissens im Gehirn gibt, weil es ja das Illegale, das übertüncht halt alles. So, und je mehr Wissen die Menschen haben, desto mehr gleicht sich das dann auch einfach an die Realität an. Es ist halt einfach so, dass bestimmte illegalisierte Substanzen wesentlich weniger Risiko haben, wenn man sie kompetent konsumiert, als beispielsweise Alkohol. So, das ist einfach so.
Ja, und, ja. Genau, das fällt mir gerade noch ein. Klar, legalisierte Drogen sind doch sicher auch Teil eurer Arbeit, oder da bedarf es sicher auch Aufklärung, nur weil man vermeintlich schon weiß, worum es geht.
Auf jeden Fall. Alkohol ist der Klassiker, ne? Ist omnipotent. Also Alkohol ist überall. Das merken wir auch, wenn wir Crew-Schulungen machen oder es gibt ja auch noch die Club-Talks. Wo es darum geht, dass sich UserInnen von Substanzen einfach miteinander austauschen, wie was gut funktioniert. Nicht im Sinne von, dass es noch mehr ballert, sondern eher der Richtung, dass man sich gegenseitig einfach gute Tipps gibt, wie man sich gut vorbereitet, sich selber im Blick behält, also auch Gesundheitsaspekt. Jetzt habe ich kurz einen Faden verloren. Entschuldigung.
Ja, legalisierte Drogen sind auch ein Thema. Ja.
Genau, und wenn ich da zum Beispiel dann frage, wie viele von euch betreiben denn Monokonsum, also beispielsweise nur eine Pille werfen, sagen alle ja, und dann frage ich nochmal hinterher, und wie viele Alkohol, und dann melden sich die gleichen Leute. So, das ist, das wird halt häufig vergessen, weil es halt irgendwie dann doch schon dazugehört, und dann vergisst man auch, dass Nikotin auch eine Wirkung haben kann, und zack ist man dann eigentlich schon, wenn man raucht und ein Glas Sekt trinkt und dann noch, weiß ich, eine Viertel oder halbe Pille schmeißt, dann hat man eigentlich dann schon drei Substanzen drin und denkt aber, man konsumiert nur eine. Und das ist tatsächlich gerade beim Thema Alkohol nicht ohne. Also Alkohol ist tatsächlich auch der größte Risikofaktor beim Mischkonsum.
Jetzt fiel schon öfters der Begriff G. Wollen wir da vielleicht noch ein bisschen drauf eingehen, weil das ist eine relativ junge Entwicklung und da habe ich zum Beispiel gar nicht so eine Vorstellung, worum es geht.
Ich kenne es auch nur von Schildern an Clubtüren, dass G hier unerwünscht ist. Also es scheint ein sehr polarisierendes Thema zu sein, aber mehr weiß ich auch nicht.
Ja, also es ist tatsächlich nach meiner Auffassung, die Substanz, die aktuell konsumiert wird, die am meisten Kompetenz erfordert. Das heißt, das Risiko, dass was schief geht, ist relativ hoch, beispielsweise durch Überdosierung. Also man muss ganz genau aufpassen, deswegen geben wir ja Pipetten, damit man tröpfchenweise gucken kann, wie viel man konsumiert. Und das Thema Mischkonsum ist halt relativ gefährlich. Also Mischkonsum mit Alkohol kann zum Atemstillstand, also die sogenannte Atemdepression, führen. Aber es ist trotzdem anscheinend für ganz, ganz, ganz viele Menschen in Berlin und auch anderen Städten eine sehr attraktive Party, sexpositive Party, Sexparty-Substanz. Also es hat eine sehr weite Range. Wenn man ein bisschen konsumiert, also beispielsweise äquivalent ein Glas Sekt mal so, dann fühlt man sich so ein bisschen enthemmt und gelockert und ist ganz angenehm und man hat aber nicht die negativen Folgeerscheinungen wie von einem Alkoholrausch am nächsten Tag. Und je höher man sich dosiert, je mehr geht es dann über so eher in Horniness, Feierstimmung und irgendwann kippt es dann und man wird bewusstlos und Atemstillstand kann einsetzen. Das ist dann die sogenannte K.O.-Tropfenwirkung. Also viele kennen es auch unter K.O.-Tropfen, wo es unwissentlich in Getränke gemacht wird. Und es hat sich einfach so in den letzten Jahren hier sehr etabliert in der Feierszene. Und der Nachteil ist halt, weil die Leute es halt im Dunkeln versteckt und heimlich machen, weil es eine illegale Substanz ist und es auch von manchen Clubs nicht so gerne gesehen wird, kommt es halt zu Überdosierungen, Unfällen. Man liegt dann halt in der Ecke, dann muss ein Rettungswagen gerufen werden, dann wissen die nicht, was konsumiert wurde. Das ist einfach ein Risiko und deswegen spalten finde ich jetzt übertrieben, aber es ist auf jeden Fall ein Thema. Und wenn Clubs, die sonst ultraliberal sind und ja zu allen Diskussionen bereit sind, ein Schild an die Tür hängen, wo drauf steht, das geht hier nicht, dann muss es schon relativ weit gekommen sein.
Der Grund ist da vor allem, dass es den Clubs sehr viel Arbeit macht, auch so eine, also die haben dann ein Publikum, mit dem sie dann besonders umgehen müssen. Und wenn das überhand nimmt, dann stört das wahrscheinlich auch die Party. Ne?
Letzteres ist, glaube ich, einfach der Hauptaspekt. Das versaut einem jede Party, wenn da halt mehrere Leute umkippen. Und es gibt in bestimmten Szenen gibt's tatsächlich so eine Veranstaltung, wo die Leute halt einfach reihenweise umfallen. Und ja, das macht was mit der Stimmung.
Dann lass uns doch mal über den Elefanten im Raum, über Corona reden.
Apropos Stimmung
mal zur Abwechslung über Corona reden, ja, Dinge, die auch Partys versauen. wie beeinflusst denn die aktuelle Situation eure Arbeit? Das hattet ihr ja garantiert auch nicht so auf dem Zettel, wie es jetzt gekommen ist.
Nee, also es hat alles verändert. Der Hauptteil unserer Arbeit besteht ja einfach aus der sogenannten Vor-Ort-Tätigkeit, also vor Ort einen Infostand haben, dort mit den Leuten in Kontakt kommen, Club-Talks im echten Leben veranstalten, mit echten Menschen im Austausch sein, Schulungen in Clubs, das war jetzt einfach alles überhaupt nicht mehr möglich von heute auf morgen. Klar, letztes Jahr gab es so ein paar Lichtblicke, hier Tag der Clubkultur beispielsweise, wo wir so kleine Open-Air-Geschichten mitmachen konnten. Aber seit Covid sind wir eigentlich online primär unterwegs, versuchen so viele Online-Trainings wie möglich zu machen. Also wir haben vom Prinzip her unser Repertoire, was wir sonst individualisiert für Crews oder fragestellende Menschen zur Verfügung stellen, haben wir versucht, ins Online-Leben zu übertragen und machen halt Workshops, wo man sich anmelden kann, damit man so in einem etwas geschützteren Rahmen ist. Oder wenn es so große Themen sind wie Ketamin, Amphetaminkonsum, Sex und Drogen oder so, dann machen wir halt Facebook-Live-Videos, die danach dann immer noch zur Verfügung stehen. Wir können die noch nutzen. Die haben eine viel höhere Reichweite, können geteilt werden, so in die Richtung. Und die Beratungsstellen von Vista und vom Notdienst haben halt auch entsprechend umgestellt auf Telefonberatung, Videoberatung, Chatberatung, per E-Mail, alles Mögliche. Also so, dass wir halt noch möglichst viele Leute irgendwie erreichen. Und ja, also das ist so erstmal, glaube ich, der strukturelle Rahmen. So, und wir sehen uns dann halt über unseren Zoom-Team-Link. So, und das ist schon alles ganz komisch. Ja.
Und der Konsum hat sich wahrscheinlich auch verändert. Also klar, es gibt halt die berüchtigten illegalen Raves, im Winter weniger, aber da habt ihr wahrscheinlich auch noch viel weniger Anknüpfungspunkt, irgendwie mit den Leuten in Kontakt zu kommen. Ne?
Ja, das ist tatsächlich, also ich hoffe, dass sich das bald ein bisschen ausschleicht, aber mir hat das eine Weile echt so ein bisschen Sorge gemacht, weil wir die Leute, die erreichen, war halt tatsächlich eigentlich nicht. Das ist unmöglich. Und da haben wir wieder das Gleiche, was ich vorhin erzählt habe, bei diesen illegalen Raves. Da gab es vor kurzem einen super schönen Beitrag auf ARD Mediathek, 40 Minuten oder so. Die das versucht haben, so möglichst wertfrei irgendwie einfach mal zu zeigen, was gerade so abgeht. Und da haben die Leute genau das gesagt, was ich vorhin gesagt habe. Wenn hier was passiert, wenn sich Leute überdosieren, gibt's halt keine Möglichkeit, also es gäbe schon die Möglichkeit, Hilfe zu holen, aber das Damoklesschwert von einer Anzeige und Polizei, das macht halt allen Angst, also wird nichts gemacht. Und das ist so der eine Aspekt. Der Konsum ist offensichtlich auch wesentlich risikoreicher. Also es kommt schneller zu Überdosierungen, weil man einfach Druck hat, die Sau rauszulassen. Mhm. Oder na, klassischer Eskapismus, Druckabbau, Bewältigung vom Alltag.
Und man jetzt auch nicht jeden Tag eine Party hat oder jedes Wochenende drei. Genau.
Und man ist sowieso schon in einem noch rechtsfreieren Raum oder noch.
Genau, es ist wahrscheinlich schon egaler, wenn man sich entschieden hat, die Schwelle zu überschreiten, dann ist das ja auch nicht mehr so.
Genau das. Und wenn dann halt Drug-Checking fehlt und weiß ich, so eine 320 Milligramm, 340 Milligramm Ecstasy-Pille dann mal dazwischen, ist das halt echt blöd. Und das ist so der eine Punkt, der sich verändert hat. Und dann wird er auch viel mehr zu Hause einfach im privaten Setting konsumiert. Alkoholkonsum ist hochgegangen, Cannabiskonsum ist, also alles, was so eher sedierend ist, ist hochgegangen. Und das sind nicht ungefährliche Geschichten, wenn man es miteinander kombiniert. Also alles, was eher sedierend, beruhigend ist, wenn man das miteinander kombiniert, auf Dauer, das ist... Also einerseits Risikoatemdepression, andererseits schiebt man dann irgendwann auch einen echt merkwürdigen Film, wenn man viel mit sich selber ist und wenig soziale Kontakte hat mit den Substanzen dazu, kann das halt auch ein sehr unangenehmes emotionales Erleben bis hin zu depressiven Episoden auslösen kann. Aber man muss es einfach wirklich im Blick behalten. Ja. Und bei den Raves ist halt... noch so Thema das Runterkommen, das hatten wir vor der Aufnahme schon so kurz angerissen, dass halt die After-Hour-Struktur fehlt, sich müde tanzen, runtertanzen, so das gemeinsame Ausklingen lassen vom Feierwochenende und da gibt's halt ein paar Leute, die das für sich halt einfach brauchen, sei es ritualisiert oder schon irgendwie so richtig dran gewöhnt und da wird aktuell ist so der Trend auf Xanax zurückzugreifen, das ist ein starkes Beruhigungsmedikament, Benzodiazepin. Und ist halt auch genauso mit Alkohol kombiniert. Echt, das ist super gefährlich. Und macht halt sehr schnell körperlich abhängig, erfordert viel Kompetenz. Muss man sich auf jeden Fall beschäftigen mit, wenn man das machen möchte.